Wir wollen also zusammen betrachten das Sendschreiben an Smyrna, das heutige Izmir und das wirklich auch eine heutzutage eine große Stadt ist. Ich lese mal das Schreiben vor an Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich weiß deine Werke und deine Trübsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die das sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie sind des Satans Schule. Fürchte dich nicht vor keinem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet, und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen und dem anderen Tod. Wir haben heute eine Betrachtung von Smyrna. Und zuvor möchte ich, Smyrna bedeutet auch Leiden und Myrrhe. Myrrhe ist also ein Balsam, wo also früher die Toten einbalsamiert wurden. Und es ist also ein Gewürz und ein wunderbares Gewürz, das sehr penetrant riecht. Smyrna bedeutet Leiden. Leiden, das mag kein Mensch. Jedenfalls unser Menschsein nicht. Wir rennen ja sofort an unsere Hausapotheke, rufen SOS und schnell jemand anders an. Warum? Weil wir nicht leiden wollen. Leiden ist uns zugesagt. In der Apostelgeschichte 14 heißt es ja, dass wir durch viele Trübsale müssen in das Reich Gottes gehen. Und zwar Apostelgeschichte 14, 22b. Im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, wird beschrieben, dass alle, die Verfolgung leiden, die Jesus nachfolgen. Leiden, warum? Leiden, weshalb? Es gibt, ich unterteile es in Strafleiden, Nachfolgeleiden und priesterliches Leiden. Strafleiden ist Ungehorsam, Sünde. Wir alle wissen, dass es der Herr sehr schwierig hat, uns eine Erkenntnis zu nehmen. Wenn wir mal eine Erkenntnis haben, dann dauert es unheimlich lang, es ist ein Prozess, dass der Heilige Geist es ändern kann. Wir sind so eingestellt und wollen um alles in der Welt diese Einsicht und dieses Verhalten, diese Denkweise nicht aufgeben. Auch wenn der Herr es anders will. Wer herausgefordert ist, dauernd Tag für Tag Buße zu tun und sich an seinem Wort orientiert, der wird entdecken, dass Strafleiden etwas Angenehmes ist. Strafleiden, weil wir ungehorsam waren. Ungehorsam oder sündigen in Gedanken, Worten und Werken. Dann das zweite ist Nachfolgeleiden. Während wir der Bewährung ausgesetzt sind und schon wenn unser Nachbar, unser Bekannter oder in der Familie wir zeugnishaft sagen, Jesus ist der Herr, Jesus ist mein Herr, dann werden wir erleben, dass einige die Nase rümpfen und wir schon enttäuscht sind über dieses Verhalten. Nachfolgeleiden dient zur Läuterung. Wir sind aufgefordert, Zeugnis zu sein und Zeugnis zu geben für Jesus. Das dritte, was wir hier haben, ist dann das priesterliche Leiden. Im Kolosser 1, Vers 24. Schreibt Paulus, nun freue ich mich in meinem Leiden, dass ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an Trübsalen in Christo, für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her, aber es ist offenbart seinen Heiligen und so weiter. Welches ist der Christus in euch, der da ist, die Hoffnung der Herrlichkeit? Wenn wir leiden, dann müssen wir wirklich uns die Frage stellen, wozu, weshalb ist also die Folge, weil wir ungehorsam waren, oder ist die Folge der Erläuterung. Wenn wir Tag für Tag uns am Wort orientieren, wenn wir Tag für Tag das Angesicht des Herrn suchen und aus seiner Gnade und durch seine Gnade leben, dann wird das uns nicht befremden. Dann werden wir feststellen, dass es sein muss, dass Trübsal und Versuchungen, Herausforderungen und sogar helfen, immer mehr und tiefer Wurzeln zu schlagen. In der Gemeinde zu Smyrna wird uns klar gesagt, dass das Leiden auch ein Ende hat. Das heißt also hier, gibt es also eine Leidenszeit und ist also genannt hier, siehe, fürchte dich vor keinem, dass du leiden musst, siehe der Teufel und so weiter, sei getreu, ihr werdet 10 Tage Trübsal haben. Das heißt also, es ist begrenzt und Jesus will uns ja prüfen und läutern. Er möchte uns herausfordern, inwieweit wir wirklich bereit sind, wegen ihm alles zu verlassen. Beispiel, wenn wir beispielsweise, kommt über Nacht eine Krankheit, dann sind wir frustriert und flüchten nicht zunächst mal zu Gott und sagen, Herr, was soll das? Was habe ich mit meinem Körper gemacht? Es kann ja sein, dass wir unseren Körper zu arg strapaziert haben, dass wir mehr haben, dass wir unsere Kräfte falsch eingesetzt und eingestellt haben. Das kann sehr sein. Gott will nicht, dass wir in den Stress kommen. Wir müssen also fragen, bei Anzeichen beispielsweise körperlicher Art, Herr, was willst du mir damit sagen? Welche sind deine Absichten? Wo muss ich mich ändern? Beispielsweise, als junger Mann haben wir viel Unkraut gehabt im Garten und jähen müssen. Und plötzlich kommt die Chefin des Hauses, die Mutter, und sagt, es riecht nach Pfefferminz. Und wir haben dann gedacht, aha, wir haben ja alles Unkraut gejätet, haben alles herausgeworfen aus dem Garten, unter anderem auch Pfefferminz, und haben nicht bedacht, dass Pfefferminz, wenn es gedrückt wird, ja sehr gut duftet. Das war mir vor Jahren eine Lehre, weil wir herausgefordert sind und ohne Trübsal, ohne Zwang, ohne Herausforderung nicht wissen, wo wir stehen. Die Gemeinde zu Smyrna war also sehr reich. Äußerlich gesehen war eine sehr alte und große Stadt, war eine wichtige Handelsstadt, hatte sogar einen herrlichen, abschließbaren Hafen. Der Weinhandel blühte. Es war eine reiche und wirtschaftlich bedeutende Stadt. Es war außergewöhnlich schön da. Sie hatte den Anspruch, also die Stadt, die Zierde Asias zu sein. Sie wurde im 4. Jahrhundert vor Christus schon erbaut und war ein Vorbild städteplanischer Bauen. Sie hatte viele zahlreiche Tempel und so weiter. Und eines schönen Tages war der Kaiserkult Zwang. Die Gläubigen, man staunt nebenbei, dass überhaupt Gläubige da vorhanden sind, eine Gemeinde Gottes, und die haben den Kaiserkult verachtet. Ich bin der Erste und dazu auch der Letzte, spricht schon im Jesaja 8. Hier wird der Erste und der Letzte genannt, weil er seinen Tod sagt. Und wir selber sind herausgefordert, immer wieder festzuhalten, nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Im Römer 8, 37, das müssen wir uns immer wieder sagen. Es ist nichts in der Welt, aber wir haben Trübsale, wir haben Herausforderungen, wir haben körperliche Herausforderungen und auch seelische Herausforderungen. Hier war in Smyrna Mittelpunkt des Kaiserkults, und zwar, sie hatten jahrelang Ruhe, und plötzlich wurden sie gezwungen. Einmal im Jahr musste der römische Bürger Weihrauch auf dem Altar verbrennen und dadurch die Kaisergottheit anerkennen. Das war eine große Herausforderung. Und die Gläubigen waren also geächtet und der Verfolgung ausgesetzt. Und da, also in unserem Text lesen wir, da war auch die Satanschule, die Synagoge der Juden. Und die Juden haben einen guten Draht gehabt zur politischen Führung der Stadt und haben das ausgenutzt und haben die Christen denunziert. Am Ende waren sie herausgefordert, Tag für Tag herausgefordert und verfolgt. Die Ansprüche des Kaiserkults waren bösartige Verleumdungen der Juden und sie verstanden, er, der tot war und wieder lebendig geworden ist, er spricht zu ihnen. Und sie hatten nichts in der Hand als das Wort Gottes, als die Überlieferung. Und sie hielten dabei Jesus die Treue. Und nichts vermag uns scheiden von der Liebe. Und so war es im Januar, dass Ende Februar war plötzlich ein Prozess. Da war der Kaiser anwesend und es war ein großes Fest und da hat man die Christen vorgeladen. Und die Christen wurden denunziert, nicht nur, und hatten auch den Kaiser nicht die Ehre gegeben, die er verdient hätte. Und so war es, dass neben dem Bischof, der damals der Führer der Gemeinde der Christen war, er hat auch 11 Mitarbeiter gehabt, die sehr standfest waren, die den Kaiserkult verleugneten und Gott die Ehre gaben. Es wurden also 11 mitverbrannt. An einem schönen Tag hat der Kaiser unter Aufsicht der Juden ein großes Fest gefeiert und ein großes Feuer errichtet. Und der Bischof, der mittlerweile 86 Jahre alt war, hat geschrieben, und es war weltbekannt, wie könnte ich meinem König absagen und ihn verleumden, der mich erlöst hat. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich gnädig dieses Tages und dieser Ehre für würdig hältst, sodass ich als einer unter den Märtyrern deines Kelches deines Christus teilhaftig werden. Und es war also weltbekannt, und dass hier der Leiter der Gemeinde ein Zeugnis gab. Und er hat auch gesagt, nichts, die Flammen werden einmal aufhören, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Er hat also bestätigt, was das Wort Gottes sagt. Und wir sind gehalten. Wir sind herausgefordert, immer Jesus an erster Stelle zu setzen. In der Gemeinde in Ephesus war ja die Rede, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Und die ersten Werke für die Gemeinde. Welches sind das? Hier, im zweiten Sendschreiben, ist also die Rede davon, dass er derjenige, der tot war und ist lebendig geworden, der gekreuzigt Auferstandene, der Herr ist, sei es um Leben oder Tod. Die Zahl 10 ist auch die Fülle, die Vollendung, die Verantwortlichkeit. Das heißt also, dass wir Anfang und Ende blicken können. Im Leid verstehen wir das nicht, aber nach dem Leid werden wir herausgefordert und werden wir verständnisvoller. Jesus will, dass wir unter der Trübsal, unter dem Druck, wirklich zu Jesus halten, ihm die Treue halten. Treu heißt der Treue, unveränderliche, feste, eine feste Verbundenheit, ein zuverlässig sein, ein Festhalten am Wort Gottes. Nichts kann uns scheiden. Und die Christen haben das kapiert. Beispielsweise war ein beliebter Druck. Man nahm einen großen Felsblock und legte ihn auf den zum Tode Verurteilten. Und der wurde dann langsam zerquetscht, zu Tode gefoltert. Dann war zweitens die außergewöhnlich reiche Stadt, die hatte bittere Not, die Christen, sie hatten Mangel und sie waren dauernd verfolgt. Im Hebräer 10, 34 lesen wir, denn ihr habt mit den Gebundenen, mit den Mitleidenden und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Sie wurden erinnert, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, ist Christus nicht in ihnen. Die Schmähungen der Juden hat ihren Höhepunkt erreicht und die Gemeinde wurde also zerstreut in alle Winde. Und die Gläubigen haben es kapiert, dass wenn sie zerstreut werden, doch Gottes Wort die Treue hielten. Der gekreuzigt Auferstandene, den wir täglich Tag für Tag suchen, der wird uns stärken, gründen und ermutigen, trotzdem durchzuhalten. Auch wenn es unsere Nachbarn und so weiter, wenn selbst in der Familie, unser Ehepartner stänkern und fragen, wie kann Gott, es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und nicht verstehen, weil Jesus sie uns nicht aufschließt. Aber wir sind herausgefordert, auf sein Wort zu schauen, ihm die Ehre zu geben. Leiden ist eigentlich eine normale Angelegenheit der Christen. Leiden, nicht Nachfolgeleiden, sondern priesterliches Leiden. Leiden, weil der andere, der Nachbar, sich so verhält, weil er in Sünde lebt. Und unsere Gebete sind darauf aus, den Nachbar zu segnen und ihm klar zu machen und Zeugnis zu geben, wir sind Zeuge Jesu, gleich was da kommt. Und sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Im Jakobusbrief sind sehr viele Kronen des Lebens angeführt. Beispielsweise Krone des Lebens und im Offenbarung 4 berichtet uns, dass alle Kronen niedergelegt werden vor dem Thron seiner Gnade und seiner Herausforderung. Hier ist der Einzelne gefragt, wenn es heißt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tod, von dem zweiten Tod. Wer überwindet? Das heißt also, wer treu bleibt, trotz allem zu Jesus hält und zu seinem Wort, derjenige überwindet. Wer sich verlässt auf die Auferstehung Jesu, dass er lebt und dass er eines Tages alles in Herrlichkeit verwandelt und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und Liebe bedeutet, dennoch halte ich aus, dennoch halte ich zu dir, Herr Jesus. Und wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen. Der wird nicht einmal, wir wissen ja, dass es zwei Tode gibt, einmal fern von Gott sein, das ist der erste Tod. Solche, die sich schon entschieden haben gegen Gott, die unserer Familie gibt es auch Menschen, die sich gegen Gott entschieden haben. Und wir beten trotzdem, oder die ganze Familie betet trotzdem, dass er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, weil die Schrift sagt, dass jeder, der erkennt, Gott will Errettung und will die Rettung von dem ersten Tod. Er will in seiner Gemeinschaft, in seiner Gemeinschaft, möchte jeden Menschen haben, auch wenn er sich dagegen entschieden hat. Dann kommt der zweite Tod. Der zweite Tod ist das Gericht dann. Das heißt also ewig fern von Gott sein. Und zweiter Tod und der feurige Pfuhl sind also Ausdrücke, die für beides gebraucht werden. Zum Beispiel der zweite Tod ist ewig getrennt von Gott sein. Weit weg von seinen Gnadengaben. Und am Ende der Tage wird Gott richten und werden wir auch vor dem Richterstuhl Jesu kommen. Und da werden wir, ja, das ist das sogenannte Preisgericht. Wer entrückt ist und der empfängt auch seinen Preis für die Werke für die Gemeinde. Und das Werk für die Gemeinde beginnt ja, mit Gebet. Ohne Gebet wird es nicht funktionieren. Gott will, dass wir für jeden Einzelnen in der Gemeinde, für das Werk seines Dienstes preisen und beten und Fürbitte tun. Das zweite wäre, dass wir einander segnen und bewahren, dass uns der Heilige Geist leiten kann und dass wir wissen, auf die Idee kommen, jetzt braucht der andere Gebet, jetzt braucht der Gemeinde für uns einstehen und für seinen Bedarf, dass er ermutigt wird und gestärkt wird. Es gibt so viel in der Gemeinde zu tun. Und lassen wir nicht locker. Die Gemeinde, die nächste Gemeinde in Pergamus, die hat es kapiert, dass Fürbitte notwendig ist, notwendiger denn je. Und je mehr wir uns das Ende des Tages nähern und je mehr wir Endzeit haben, umso mehr sind wir herausgefordert, nicht nur Buße zu tun, sondern auch für die anderen zu beten. Gott möchte, dass wir Fürbitte tun und einander segnen. Da beginnt also unser Werk des Dienstes. Da, wer seinen Bruder nicht liebt, wie kann er den lieben, den er nicht sieht? Wie kann er Gott lieben? Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen. Und wer Ohren hat, der ist der Einzelne herausgefordert, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Smyrna bedeutet Leiden. Und für mich, für jeden Einzelnen bedeutet es, herausgefordert zu sein. Gebe ich Jesus die Ehre, ihm allein. Halte ich mich an sein Wort allein, übergebe ich mein Leben auch ihm, Jesus allein. Er will haben, dass ich total und ohne Bedingungen mein Leben mit ihm teile. Und er ist immer mein Ansprechpartner. Tag für Tag suche ich seine Nähe und seine Herausforderungen sind selbstverständlich. Tag um Tag werde ich sein Angesicht suchen und er wird mir auch manches erklären. Er wird das Wort festigen in meinem Leben, im persönlichen Leben, im Leben der Familie. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, solange ich bin. Wir verstehen manches nicht, was in unserem Leben vor sich geht. Aber eins verstehen wir und kapieren wir. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und nichts wird mich trennen von der Liebe Gottes. Er wird mich umarmen. Er wird mit seiner Gnade und Liebe mich beschützen und bewahren. Er wird mich nie überfordern, denn die Bibel sagt, er weiß es, haargenau. Ich denke, wir sollten so wahrhaftig sein, so ehrlich, dass wir, wer Gebet wünscht, beispielsweise körperliche Leid oder Leiden, wer Herausforderung sucht und hat sie seelisch zu leiden, der ist jetzt gefordert, einfach nach vorne zu kommen und Gebet einfach als Vertrauensgebet, als Stärkung zu nehmen. Immer ist Gott größer.